Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst am Ende Recht behalten, drum mach uns still und rede du. Amen. Johannes hatte schon gesagt, wir befinden uns in der letzten Woche der sogenannten Passionszeit. Passion ist ein wunderbares Wort aus dem Lateinischen, denn es heißt Leidenschaft. Gott hat so viel Leidenschaft für diese Welt, für dich und mich. Er wird und dich und mich und die ganze Gesellschaft und die ganze Erde erneuern. Und diese Leidenschaft, die hat er sich was kosten lassen, bis hin zu seiner eigenen Hingabe seines Lebens. Passion, das ist Gottes Leidenschaft, die ihm selber Leiden geschaffen hat. Und jedes Jahr wieder feiern wir nicht nur Weihnachten und Advent, sondern auch wieder Karfreitag und die Auferstehung mit diesem spannenden Sonntag davor, dem heutigen Palmsonntag, der irgendwie gar nicht zu dem passt, was da irgendwie noch geschehen wird. Ein Tag der Freude, des Jubels, ein Triumphzug, der da geschieht. Und man fragt sich, was ist da eigentlich passiert, dass man 5 Tage später diesen Jesus, der da so freudig empfangen wird und der so friedlich kommt, mit einem Kreuz aus den Toren wieder rausjagen wird und dass dieselben Menschen, die ihm zugejubelt haben, sagen, kreuzige ihn. Das bleibt ein großes Geheimnis, eine große Spannung, über die es aber nachzudenken gilt. Dein König kommt zu dir. Ich bin jetzt ja schon viele Jahre Pastor und ich bin als Mensch mit diesen Geschichten groß geworden, auch mit dem Esel und mit Jerusalem und mit Palmzweigen. Aber ich habe mich mal bewusst reingedacht, mal für mehr, ey, wie ist das eigentlich für Menschen, die Bibel nicht kennen, die nicht im vorderen Orient aufgewachsen sind, ist das ja eine völlig strange Geschichte aus einer anderen Zeit, andere Sitten. Wir hören hier von einem Königtum und wir sagen, ey, sorry, Monarchie ist vorbei, Gott sei Dank, wir leben in einer Demokratie. Wir können nichts mehr mit Königen anfangen, komme ich gleich noch drauf. Was soll dieser Esel? Sind wir hier im Streichelzoo in Bochum? Ja, was soll man mit dem Esel anfangen? Palmzweige kennen wir auch nicht, weil hier unsere Vegetation das nicht hergibt. Und seinen Mantel oder seine Jacke ausziehen und die auf die Straße zu legen, das machen wir überhaupt nicht. Wenn moderne Menschen was auf die Straße werfen, dann vielleicht noch ein Kaugummi. Und das ist auch nicht mehr politisch korrekt, zu Recht, auch weil es die Umwelt verschmutzt. Und deswegen möchte ich uns einfach ein bisschen mit hineinnehmen in diese tiefen Gedanken vom Palmsonntag. Auch mal bewusst zu hören für Menschen unserer Gesellschaft, die vielleicht auch sehr kritisch geworden sind und ein paar Dinge teilen, die mir wichtig geworden sind. Zunächst spielt die Geschichte eine tiefe Sehnsucht an auf die Verheißungen Gottes, nämlich die Gott seinem Volk Israel gegeben hatte. Israel war ja ein Königtum, Jerusalem, die Stadt des König Davids, des Urbildes aller guten Könige. Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens, in ihr wollte Gott wohnen. Und Israel war ja geprägt davon, dass so viele Könige auch gescheitert waren. Und trotzdem hatte Gott vor langer Zeit eine Verheißung gegeben, du Stadt des Friedens, ich werde dir nochmal einen echten König schenken, der das einlösen wird, was ich euch immer schon verheißen habe. Und dieser Einzug, er steht für die Verheißung Gottes nach Frieden, nicht nur in dieser Welt, auch Frieden in unseren Herzen, Frieden mit Gott, Frieden zwischen den Völkern. Er steht für die tiefe Sehnsucht, dass wir diesen König erbeten, der es schafft, die Gegensätze in unserer Gesellschaft, die wir nicht überwinden können, unter denen wir auch gerade so leiden, die Zerrissenheiten, dass da jemand ist, der das wieder zusammenbringt, was wir zerrissen haben. Wir sehnen uns zutiefst nach gerechten Herrschern, die ein geheiltes Leben ermöglichen. Und gerade jetzt in unserer Zeit, wo die Welt in einer besonderen Weise wieder sich neu ordnet, spüren wir das, dass diese Sehnsucht nach wie vor so riesig ist und dass wir uns auch zu Recht fragen, wer löst denn das bitte schön ein? Und die Frage nach dem Einzug der Geschichte, sie stellt uns auch die Frage, wozu wären wir Menschen denn bereit, du und ich, dass wir unsere Mäntel, die hier stehen ja für unser ganzes Leben her, ich wäre bereit, dir nicht nur meinen Mantel zu geben, sondern mein ganzes Leben, wozu wäre ich bereit, mich hinzugeben? Ich glaube als Christ und als zutiefst, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat, dass wir uns hingeben an etwas. Jeder von euch gibt sich an irgendetwas hin. Die Frage ist nur, was ist es wert, dass man sein ganzes Leben hingibt für jemanden? Eine zweite Perspektive. Wir Menschen, wir sind zutiefst enttäuscht von so vielen enttäuschten Sehnsüchten. Gerade hier in Deutschland. Ich habe euch noch die Bilder von den letzten Triumphzügen in Deutschland gehabt, vor 90 Jahren. Ja, oh Gott. Ja, so ist es. Davor Adolf Hitler durch unser Land. Wie Jesus damals, ne, als Triumphzug. Und er wurde gehuldigt von vielen Menschen. Die gaben ihm ihr Herz hin und ihre Flaggen. Hitler versprach, ich bin euer König. Ich mache die Wunden heil, die andere Länder euch geschlagen haben. Ich mache euch satt. Ich gebe euch Arbeit. Also ich schaffe den Frieden. Ich schenke euch Einheit. Ich gebe euch Gerechtigkeit. Und wahrscheinlich hat jedes Volk, jede Volksgruppe auf dieser Welt, hat so seine Hitlers gehabt oder andere Männer oder Frauen, die genau als diese Möchtegern-Könige auftraten, die sich dann aber in ihrer Diktatur, in ihrem Faschismus zutiefst als Dämonen enttarnt haben. Hitler versprach, ich baue euch ein 1000-jähriges Reich. Und wie lange hat es gedauert? 12 Jahre. Hitler versprach uns das Paradies auf Erden und er brachte die Hölle. 60 bis 70 Millionen Menschen sind in der Folge des Zweiten Weltkrieges umgekommen. Darunter 6 Millionen Juden und andere Minderheiten in unserem Volk. Spätestens seitdem wir das in Deutschland erlebt haben, haben wir zu Recht die Schnauze voll. Ich sag das auch mal so. Seit Hitler ist kein Politiker oder keine Politikerin mehr irgendwie in irgendeiner Form von Triumphzug hier willkommen geheißen. In anderen Ländern ist es übrigens anders. Wir Deutschen haben zu Recht unser Trauma, weil die Hingabefähigkeit, die Sehnsucht von uns Menschen nach Frieden, nach Gerechtigkeit, Teil von etwas Größerem zu sein, zutiefst enttäuscht wurde. Und trotzdem können wir ja nicht ohne Triumphzüge leben. Wir haben sie ja in Deutschland trotzdem noch. Guckt mal da. Wer erinnert sich noch? WM 2014, Berlin. Unsere tollen Fußballerinnen und Fußballer haben den Weltcup geholt. Ja, und was passiert in Berlin? Dann kommt der große Airbus angeflogen und dann kommen die modernen Wagen von Mercedes auf den Bus und dann stehen in Berlin 500.000 Menschen, ne, da und jubeln der Mannschaft zu. Toll, ich finde es schön. Triumphzüge dieser Art sind schön. Sie wecken auch noch irgendwas von unserer Sehnsucht. Sie erinnern uns daran, ey, auch wir als Gesellschaft, wir brauchen irgendwas, was wir feiern können, wofür es lohnt, sich hinzugeben, worüber wir uns freuen können. Das scheint tief in uns Menschen drin zu sein. Und trotzdem wissen wir auch, natürlich, Fußball verändert nicht Leben, das hilft nicht in meiner Ehe, damit kann ich auch nicht sterben. Aber wir brauchen das. Ich habe mir übrigens den 17. Mai, da wird Schalke höchstwahrscheinlich aufsteigen in die erste Liga, habe ich mir schon freigehalten im Kalender. Da werde ich ja mit meinen Jungs nach Gelsenkirchen fahren und hoffentlich dann den Aufstieg von Schalke feiern. Und beim letzten von Bochum war ich übrigens auch dabei. Da bin ich nämlich mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren und dann haben die Fans auch den Aufstieg von Bochum gefeiert und gehuldigt. Zuletzt eine Vorbemerkung. Wir haben letztes Jahr eine spannende Bewegung gehabt in Amerika, die größte Demonstrationsbewegung in Amerika, die hieß nämlich No Kings. Am 14. Juni sind 4 bis 6 Millionen Amerikaner gegen ihren eigenen demokratisch gewählten Präsidenten Donald Trump auf die Straße gegangen, nachdem der eine riesen Militärparade hat fahren lassen, was in Amerika unüblich ist, und haben gesagt, lieber Donald, wir haben die Schnauze voll von Menschen wie dir, die die Macht, die wir dir gegeben haben, die sie wie ein schlechter König missbraucht. Du führst dich auf wie ein Trampeltier. Du machst so viel kaputt. Wir haben die Schnauze voll. Und am 18. Oktober gingen nochmal 7 Millionen Amerikaner, die größte Demonstration, die es je in Amerika gab, auf die Straße mit genau diesen Schildern. No Kings. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich auch in Menschen hineinversetze, die mit Gott und sowas nichts anfangen können. Rede ich gleich über den König Jesus und ich werde weiter über König Jesus reden, weil ich kein schöneres Wort habe. Aber so viele Menschen haben die Schnauze voll von Königen. Weil in der Menschheitsgeschichte die Hingabe und die Sehnsucht von Menschen so oft missbraucht wurde. Und somit eine erste Annäherung an diesen Einzug, wenn ich mich damit beschäftige. Es weckt zugleich unsere Sehnsucht, dass da jemand ist, der es schafft, Frieden zu bringen, der die Gegensätze in der Gesellschaft vereint, der endlich Gerechtigkeit schafft, der das geheilte Leben endlich in voller Blüte zum Tragen bringt und für den es sich wirklich auch lohnt, als Mensch sich hinzugeben. Und zugleich sind wir zutiefst misstrauisch, ob das geschieht. Und wenn wir nämlich auch Menschen zu Jesus einladen, das er dein König sein soll, dann wirst du dich ja selber auch fragen müssen, boah, wenn ich den wirklich in mein Leben reinlasse, wird er sich genauso wie so ein schlechter Diktator mich behandeln? Lohnt es sich wirklich, dass ich mich für den sein Leben hingebe? Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Herr, gepriesen seist du, der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn, also von Gott kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Genauso zog Jesus in Jerusalem ein. Und die Menschen fragten sich, das mitbekommen, wer ist dieser Mann? Man muss den Bibeltext nur nachspüren und wir stellen mal genau diese Frage. Wer ist denn dieser Mann, dieser Jesus, von dem uns Matthäus und alle Evangelien berichten? Von dem es heißt, der soll wirklich gelobt sein, der da kommt, in der Kraft Gottes, im Auftrag Gottes des Herrn. Und wenn wir Christen glauben, dass wir nicht selber entscheiden und darüber bestimmen, wer Gott ist, sondern wir glauben, dass Gott sich selber uns zeigen muss, dass wir das sagen können, damit Gott nicht nur ein Wunschbild unserer Hoffnungen oder Ängste ist. Und darum sind wir darauf angewiesen, dass wir auf die Menschen hören, die diesen Jesus selber erlebt haben, als Augenzeugen, als Ohrenzeugen. Und viele Menschen haben das erlebt und die Autoren der Bibel haben uns das niedergeschrieben. Und darum schauen wir immer wieder in die Heilige Schrift, um zu schauen, wer dieser Jesus ist. Und das, was Matthäus und auch alle vier Evangelisten deutlich machen, dieser Jesus, der ist der verheißene Friedenskönig von Gott. Nicht nur für sein Volk Israel, sondern auch für alle Menschen auf dieser Welt. Der verheißene Friedenskönig. Und alle biblischen Autoren knüpfen daran an, was Gott seinem Volk verheißen hatte, schon 520 Jahre bevor Jesus kam, durch den Propheten Sacharja, wo er Jerusalem, was völlig in Trümmern lag, verheißen hat, freue dich, Tochter Zion, denn dein König kommt zu dir. Und dann wird aber spannend gesagt, wie jetzt dieser König kommt. Dieser König, der ist gerecht, der ist sanftmütig, der ist von Herzen freundlich. Das ist ein milder König, der eurem Bösen liebevoll ins Gesicht schauen kann, der nicht zurückschlägt. Und dann sagt Sacharja, der ist arm und der reitet auf einem Esel. Der Esel, das war ohnehin immer schon das Reittier des Königs in Friedenszeiten. Ansonsten, wenn man Könige damals haben wollte, wie sind die reingekommen? Mit dem Fettesten, was man damals hatte, mit einem geilen Ross. Hohe Pferde, mit Panzern dran. Schaut euch heute an, wie demonstrieren Könige ihre Macht. Sie halten fette Militärparaden ab. Heute wären es die Raketenwerfer, die Leopard 2-Bomber und die Atom-U-Boote. So kommen wir. Und der Herr Jesus kommt in einem Fiat Panda. Ich habe selber mal einen Fiat gehabt, ne? Bis dann nicht mehr ging. Tolles Auto. Und damit macht Matthäus deutlich, so ist Gott. Und dieser Gott kommt überhaupt nicht als Feldherr, als einer, der es nötig hat, andere Menschen umzubringen. Er kommt zutiefst als ein Friedenskönig, vor dem man keine Angst haben muss. Er kommt auf einem Esel, mit einem Esel kannst du wirklich keinen Krieg gewinnen. Und er kommt mit Menschen, mit einfachen Arbeitern, mit Fischern, mit Männern und Frauen, mit Kindern, die ihn als König ausrufen. Ey, mit der Truppe kannst du auch keinen Krieg gewinnen. Guckt euch Gemeinde Jesu an, denkst du auch manchmal, mit der Truppe kannst du keinen Krieg gewinnen. Ja, ist doch so, oder? Wir hätten es vielleicht manchmal gerne anders, aber genauso hat Gott sich das in Jesus erwählt. Und dann sagt der Prophet Sacharja ganz bewusst, dieser König, der Friedenskönig, er wird die Kriegsbögen in dieser Welt zerbrechen. Aber er wird das nicht zerbrechen mit Gegengewalt, sondern er wird es tun in der Macht der Liebe und der Hingabe, die einen wirklich tieferen Frieden hineinbringt. Jesus ist der Friedenskönig. Und jetzt ist spannend, es gibt noch einen alttestamentlichen Bezug zu dem Einzug zum Palmsonntag, nämlich 2. Königebuch. Dort wird ein gewisser König Jehu vom Propheten Elisa als ein bewusster Gegenkönig intronisiert zum herrschenden König. Und genau darum geht es hier. Der König, der jetzt hier einzieht in Jerusalem, er ist der Gegenkönig gegen alle korrumpierten Könige, die es in Israel gab oder auch die damals in Rom oder im Auftrag von Rom herrschten, die ihre Macht missbrauchten. Positiv gesprochen, Jesus, dieser, der jetzt im Namen Gottes einkommt, er ist wirklich der König der Könige, der den Namen verdient. Er ist der König, der das wahre Herz eines Königs, wie Gott es selber ist, auf den Tisch gelegt hat und uns gezeigt hat. Und wie wird denn dieser König beschrieben in der Bibel? Es ist der König, der spannenderweise seinen Menschen, die ihm folgen, dient. Der sich niederbeugt vor uns Menschen und die Füße wäscht, nicht die Köpfe. Für die Jünger war das höchst irritierend damals. Sie sagten, Herr, wir wollen das nicht, aber Jesus tut das. Und wenn es am Ende aller Tage heißt, dass jeder Mensch sich freiwillig vor ihm beugen wird, dann wird das wirklich auch freiwillig geschehen, weil man die Schönheit und die Kraft von Jesus anerkennt. Nur Diktatoren zwingen dich auf die Knie. Vor dem Herrn, heißt es in der Bibel, werden sich alle Menschen freiwillig beugen. Das ist schön. Dieser König, so malt uns die Bibel ihn, er ist der, der sich hingibt für andere. Bis hin zur Hingabe seines eigenen Lebens. Auch darüber waren die Jünger vollkommen fix und fertig, dass dieser König an ein Kreuz geht. Der kam wirklich anders, als man denkt. Aber darin zeigt sich das wahre Herz eines Königs, der gibt sich wirklich für dich hin. Dieser König, der segnet die Menschen, die kleinen Kinder, die sonst übersehen werden, die Randgruppen, für die hat er ein großes Herz. Er segnet sie und er betet für sie, fürsorglich ohne Ende. Dieser König Jesus erniedrigt sich, der hat keinen Bock auf Status, der braucht das nicht. Der kommt nicht mit einem Purpurmantel, der braucht nicht die goldene Krone, er wird die Dornenkrone tragen. Dieser König, das ist das nun das Merkmal des Königs überhaupt Gottes. Er hat die Macht und die Kraft, das Leben zu schenken. Korrumpierte Macht in dieser Welt nimmt von den Menschen. Sie beutet die Menschen aus, sie beutet die Schöpfung aus. Wir unterdrücken andere. Echte Herrschaft in Gottes Sinne ist, dass der König gibt. Im Johannesevangelium, Herr, da sagt Jesus zu ihm, du hast mir die Macht gegeben über die Menschen. Und wie benutzt jetzt Jesus diese Macht? Damit ich ihnen das ewige, tiefe, erfüllte Leben schenke. Wer königlich ist, der gibt, der braucht nicht etwas zu nehmen von anderen. Der König übrigens, spannend, der teilt, was er hat, auch seine Anerkennung. Viele Herrschaften auf dieser Welt sind so gestaltet, dass ein Mensch im Mittelpunkt steht. Und dann schaut man in die Offenbarung, wenn Christus mal wiederkommen wird, und dann sagt man, ich sah das Lamm auf den Thron und neben ihm noch viele andere Throne. Aha. Jünger und Älteste. Und in der Bibel hat ja Jesus auch seinen Jüngern verheißen, wir werden mit ihm herrschen, und zwar fürsorglich herrschen. Wir haben Platz neben Jesus. Der ist unantastbar, keine Bange, aber der teilt seine Macht. Der kann damit leben. Der beteiligt andere. Jesus hat auch nichts zurückgehalten. Er sagt im Johannesevangelium, ich nenne euch nicht meine Diener, meine Knechte, sondern meine Freunde. Und warum? Weil ich euch alles vom Papa im Himmel, von meinem Vater gezeigt habe, was ich habe. Jesus hat nichts zurückgehalten. Der schenkt uns alles, was er hat. Sein Geist, sein Leben, seine Begabung. Nenn mir mal irgendetwas, was Gott dir nicht schenkt. Er hat dir alles geschenkt. So großzügig ist Gott. Und dieser König sagt, den hat Gott zum Richter bestellt, der etwas wieder gerade richtet. Und in seinem Angesicht werden das, die sich erheben über ihn, werden erniedrigt. Und die Menschen, die von falschen Herrschern erniedrigt wurden, sie werden in seiner Gegenwart aufgehoben. Er hat eine aufrichtende Gerechtigkeit. Und das ist nun das Urbild aller Könige, das uns hier vor Augen gemalt wird. Jetzt fragen wir uns natürlich manchmal, genauso wie damals, Palmsonntag ist ja auch die Zeit der enttäuschten Erwartungen. Das Volk wird ihn 5 Tage später aus dem Tor wieder rausschmeißen, weil sie sich ihn anders gewünscht hätten. Dass er mit Militär kommt. Dass er jetzt die Römer endlich rausschmeißt. Und das tat er nicht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und Johannes hat es vorhin im Gebet so schön ausgesprochen, habe ich mir gerade noch notiert vor dem Gottesdienst. Jesus, wie war das mal, erfüllt nicht alle Erwartungen, sondern übertrifft sie. Genauso darum geht es. Die Menschen erhofften, dass er jetzt schnellen Frieden schafft. Aber er hat diesen Frieden geschaffen, indem er sein eigenes Leben hingab am Kreuz, damit wir wieder Frieden mit Gott haben, damit wir Frieden mit uns selber haben und Frieden mit anderen. Einen viel tieferen Frieden, den wir brauchen, um auch politischen Frieden herzustellen. Dieser Jesus, die wollten schnell die Einheit im Volk, aber er hat die Einheit geschaffen, indem wir ihn anbeten, indem Gott uns hineinzieht in seine Gemeinschaft und indem wir auch mit anderen Menschen leben können. Sie haben sich gewünscht, dass Jesus das Böse ausrottet. Und natürlich, die Bösen sind immer die anderen, logischerweise. Das ist ja nicht bei uns. Und Jesus geht ans Kreuz und schenkt uns seinen Geist, weil das Böse, was den Unfrieden in die Welt bringt, das fängt bei uns an, dass das an sein Ende kommt. Und so erneuert er das und Jesus übertrifft alle Überwartungen anders, als wir es denken. Und ein drittes, was uns Matthäus hier auch sagt, dieser Jesus, der da einreitet, der ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsüchte nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach geheiltem Leben und auch auf unsere Hilferufe. Bisschen Bibelkunde, der Ruf Hosianna heißt ursprünglich im Hebräischen, Gott, bitte hilf uns. Wir brauchen dich von Herzen. Ich brauche dich. Gott, hilf mir. Und dann hat es sich im Laufe der Zeit, weil sie spürten, boah, wenn wir zu Gott rufen, Gott, hilf uns, haben sie gemerkt, der hilft uns ja wirklich. Und dann haben sie gesagt, okay, dann hat sich dieser Ruf schon gewandelt, okay, Herr, du bist die Antwort auf unsere Hilferufe. Und dieser Jesus, der als Hosianna, bitte Gott, hilf uns, gerufen wird und schon gepriesen wird, er ist wirklich die Antwort Gottes auf eine kaputte Welt, auf kaputte Herzen, auf kaputte Familien, auf eine kaputte Schöpfung. Dieser König wird die Welt erneuern. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wenn viele Menschen heute sagen, no kings, dann betone ich, dann stehe ich auch dazu, wenn es darum geht, dass man Herrschaft korrumpiert. Da möchten wir wirklich nichts mit zu tun haben. Und ich glaube zugleich, dass aber unsere innere Herzenshaltung auch geheilt wird an diesem König. Wer diesen Jesus erlebt für sich selber und in der Gemeinschaft, der wird seine No-Kings-Plakate einpacken, sondern der wird sagen, Herr, ich habe dich wirklich gerne als König, weil um dich, wo du in der Mitte bist, mein Leben blüht. Teresa von Avila, eine der bedeutendsten Frauen der Kirchengeschichte, kurz vor ihrem Tod mit 66 Jahren im Alter von 1581, eine Frau, die ganz tief mit Jesus lebte, hinterließ sie uns noch diesen Satz. Sie sagt, hätte ich früher erkannt, das, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen und auch schönen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Hätte ich schon früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Was wollte sie damit zum Ausdruck bringen, dass selbst diese Frau, die so tief mit ihm verbunden war, ein Leben lang, die ihn geliebt hat und die auch so viel Heilung erfahren hat, dass sie gespürt hat, boah, Herr, ich habe noch so viel Ängste und Sorgen in mir, die habe ich dir vorenthalten. Weil ich dachte, vielleicht, wenn ich dir die hinhalte, weiß ich nicht, was du daraus machen wirst. Sie spürt am Ende ihres Lebens, wo dieser König, der mir dient, der sich hingegeben hat für mich, der für mich betet, der für mich segnet, wo ich diesen König wirklich her sein lasse, da brauche ich keine Angst haben, ihm mir alles hinzugeben. Selbst meine verdrehtesten Neigungen, all das Böse in mir, wo ich selber nicht hingucken muss, das darf ich diesem Jesus, diesem König geben. Und unter seiner guten Herrschaft wird es sich in etwas zutiefst Gutes und Schönes verwandeln. Und ich frage dich mal ganz persönlich heute, man kann ja auch als Christ enttäuscht sein von Gott, von Jesus. Weil du vielleicht viele Gebete schon gesprochen hast, die Jesus nicht so beantwortet hat, wie du dir das auf der vordergründigen Ebene erstmal erbeten hast. Ich habe das auch oft in meinem Leben erfahren, dass ich tiefe Herzenswünsche hatte, von denen ich auch dachte, ja, das ist jetzt Gottes Weg für mich, dass die sich auf einmal zerschlagen haben. Jeder von uns muss damit klarkommen. Das hat was mit Misstrauen zu tun. Und ich wünsche mir nur, dass auch diese Erzählung vom Einzug unser Herz auch wieder weich macht, dass wir nicht unsere Herzen vor diesem König verschließen, sondern dass wir ihm unsere Herzen öffnen, dass wir ihn an alle Baustellen unseres Lebens ranlassen. Deine Enttäuschungen mit Gott, deine Sehnsucht nach Frieden, deine Verletzungen, die das Leben dir zugeschlagen hat, halte sie König Jesus hin und lass ihn einziehen in dein Leben und du wirst sehen, wie er seine gute Herrschaft in deinem Leben entfaltet. Darum das Letzte und Dritte, was passiert, wenn König Jesus in unser Leben einzieht. Diese Geschichte lädt uns dazu ein, uns genau diese Fragen zu stellen, was passiert denn, wenn Jesus wirklich in unsere Herzen kommt, wenn ich mich ihm hingebe. Jesus hat einmal selber gesagt im Johannesevangelium, finde ich eines der tiefsten Worte der Bibel, wer mir vertraut, also wer mir König Jesus vertraut, so wie es die Heilige Schrift sagt, aus dessen Leib, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Unser Gemeindemotiv hier im Saal, erinnert uns daran. Wer mir vertraut, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was passiert, wenn du, wenn ich, wenn wir als Gemeinden uns dieser Königsherrschaft Gottes öffnen, die wir im Vater unser erbeten, dein Reich komme, es ist das Reich des Königs Jesus. Was passiert denn dann mit uns? Ich bin mir zutiefst sicher, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann werden wir hinein verändert in sein Bild, so heißt es, so sagt das Paulus einmal. Wo Christus in uns lebt, da wird Christus Gestalt gewinnen. Da wird mein Herz verändert. Ich werde mich mehr um die Nöte und Sorgen dieser Welt kümmern, weil mein Herz sich tief davon berühren lässt. Die Welt wird mich nicht mehr kalt lassen, sondern sie wird mein Herz erwärmen, dass ich hingehe. Meine Augen werden geheiligt, dass ich die Not sehe von Menschen. Dass ich auch mal Tränen weine, wie der Herr das tat. Wir werden mit hineingezogen in die Mitleidenschaft. Unsere Ohren werden geheiligt, dass wir lernen, zuzuhören, was andere wirklich sagen. Eine Eigenschaft, die es in unserer Gesellschaft nicht mehr gibt. Wir kotzen alles raus. Wir hören nicht mehr zu, was andere uns wirklich sagen und haben darum auch keine wirklichen Antworten auf die anderen. Wer ein königliche Hände hat, der wird nicht mehr unterdrücken. Er wird nicht andere niederschlagen, sondern er wird, so wie Jesus, andere Menschen aus dem Staube aufheben. Und er wird auch sein Stoppschild setzen vor Menschen, die dich zu Unrecht verurteilen werden. Wer König Jesus in seinen Füßen hat, der wird hineingehen in die Welt mit einer Friedensbotschaft und wird allen Menschen mit Frieden begegnen, ganz egal, ob sie dieses Friedensgebot und die Liebe annehmen oder nicht. Das ist die Art und Weise, wie Jesus uns verändert. Und was passiert, wenn Jesus in unsere Partnerschaften einzieht? Paulus sagt es später so, total spannend, obwohl er noch in den Metaphern von Unter- und Überordnung redet, in seinen Briefen. Das, was neu durch König Jesus, den Diener, in das Eheverständnis einzieht, ist, ordnet euch einander unter, einer dem anderen, in der Furcht vor Christus. Ihr habt nun beide als Jesus Christus als euren Herrn. Und deswegen ist es vorbei mit gegenseitigem Unterdrücken. Das ist doch nicht der Style von Jesus. Wenn Jesus der Diener ist, dann wird sich der Mann der Frau unterordnen und die Frau dem Mann. Und wir werden gegenseitig gucken, wie wir uns groß machen. Und dann zieht dieser König Jesus in die Familien ein. Und dann heißt es von den Kindern, dass sie ihre auch erwachsenen Eltern probieren zu ehren. Und von den Eltern heißt es, ey, ihr hört auf, eure Kinder so zu unterdrücken, sondern liebt sie auch. Dieses Miteinander, das gegenseitige Unterdrücken und Niederherrschen ist vorbei. Ein Geist zieht ein in unsere Gemeinden, sodass sie wirklich ein Stück Heilland werden sollen, wo wir uns einander im Auftrag von Jesus ermutigen, korrigieren, aufrichten, so wie es der Art und Weise von Jesus entspricht. So ringt Paulus und die anderen neutestamentlichen Autoren, bitten sie ja die Gemeinden immer um nichts anderes. Lasst Jesus in euer Herz, unterdrückt nicht den Geist, den er euch gegeben hat, sondern lasst euch von diesem König bestimmen. Und dann wartet mal ab, wie eure Gesellschaft gesegnet wird. Und so zieht Jesus, will er einziehen in unsere Kindergärten, in unsere Schulen, in die Universitäten, in die Politik, in die Wirtschaft. Und alle wahre Führung, die wir auch brauchen in unserer Welt, soll nun Maß nehmen an der Art und Weise, wie Jesus, der König, Menschen angeleitet und geführt hat. Indem man andere Menschen groß macht, indem man dient. Und wo König Jesus in unser Leben einzieht, wird er uns hier oft auch zur Umkehr rufen, wo wir auf falschen Wegen sind. Aber wo man Jesus in sein Herz hineinlässt, ihn regieren lässt, wird es friedvoll, wird die Welt guter, schöner, gerechter durch seinen Geist, der in uns lebt. Ich darf euch Musiker nach vorne bitten und ich möchte schließen einfach mit der Frage, was möchtest du diesem König hingeben? Ich finde es so schön, dass die Menschen damals, sie zogen ihre Mäntel aus und sie legten es ihm hin. Und wie ich schon vorhin sagte, der Mantel ist ein Ausdruck, Herr, Jesus, für dich würde ich nicht nur mein letztes Hemd, ich würde auch mein bestes Hemd geben, denn ein besseres hatten die nicht an. Ich gebe das Beste für mich und ich bin bereit, noch mehr für dich zu geben. Und wir Christen würden sagen, das ist gut, sich Jesus hinzugeben, weil wir haben ja einen Gott, der sich für mich hingegeben hat. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nichts, was ich Jesus hinhalte, das wird Jesus nicht missbrauchen. Da wird kein Misstrauen wachsen, sondern das wird unter seiner Herrschaft sich in etwas total Gutes verinnern. Da wird das Misstrauen schmelzen, da werden Verletzungen heilen, da wird unser Blick klarer. Ich weiß nicht, wo du stehst gerade mit Jesus in deinem Leben. Vielleicht hast du noch nie bewusst gesagt, Jesus, ich gebe dir jetzt mal wirklich mein Go, Herr, sei du Herr über alle meine Bereiche, über meine Identität, über meine Karriere, über meinen Glauben, gebe dir das hin und ich bin gespannt, was du tun wirst. Und vielleicht gibt es auch Leute hier, die gerade sagen würden, mein Beziehungsstatus mit Jesus, der ist eher gerade Misstrauen. Ich sage eher, no kings, bitte nicht. Dann halt ihm auch mal dein No-King-Schild hin und warte mal ab, was er damit tun wird. Sag Jesus, was du sagen möchtest und anschließend möchten wir uns dann gleich erheben und gemeinsam als Antwort singen, mein ganzes Leben gebe ich dir.